Was auch absolut faszinierend ist an dem Ganzen, egal ob ich der Fallgeber bin, Fallgeberin oder Stellvertreter, Stellvertreterin, dass es was mit mir zu tun hat und mit mir macht. Egal welche Rolle ich habe oder wir beide auch, also wie viel wir auch alle Anteil daran haben. Das heißt auch, das Kollektiv dann da auch noch mitarbeitet. Also wir haben ganz viele verschiedene Protagonisten, die in so einer Ahnenaufstellung mitwirken. Das muss man einfach mal erlebt haben.
Ja, das muss man
wirklich. Das muss man wirklich erlebt haben.
Hallo und herzlich willkommen bei Mind Meets Spirit, dem Podcast für mediale Coaches. Mein Name ist Asu Dogan.
Und ich heiße Steffi Mittenzwei. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von unserem Mind Meet Spirit Podcast. Hallo Asu.
Hallo Steffi. Hallo auch da draußen an euch alle.
Hallo zusammen. Wir haben heute ein, ich komme mir immer so vor, als würde ich das zu jedem Thema sagen, ein Lieblingsthema von mir mitgebracht, von uns beiden, nämlich das Thema Ahnen und Ahnen. Heilung oder Ahnenarbeit, Arbeit mit den Ahnen. magst du mal sagen, warum uns das so wichtig ist?
Du meinst, warum das auch mein Lieblingsthema ist?
Warum das auch dein Lieblingsthema
ist? Eins meiner vielen Lieblingsthemen. Ja, warum ist das so wichtig? Ich weiß überhaupt nicht mehr genau, wann sich angefangen hat, dieses Thema in meine Arbeit hineinzuschleichen. Es ist einfach so passiert. Ich weiß das nicht mehr, weil es so ein organischer, natürlicher Prozess gewesen ist. Und ich weiß aber jetzt so in der Retrospektive, dass ich sehr schnell erkannt habe, wie viel Potenzial die Arbeit mit den Ahnen hat. Vor allen Dingen auch im Kontext eben mit diesen transgenerationalen Mustern, transgenerationalen Traumata, die, wenn wir jetzt so Verluste nehmen oder Krisen, Lebenskrisen nehmen, doch immer wieder auftauchen. Und dann immer wieder klar war, es ist ein Ahnenthema. Also es ist wie ein Etikett. Und ich glaube, auch am Anfang hatte ich so ein bisschen einen Widerstand dagegen, weil es ist so wie dieses, es ist gerade fancy, ne? Wir reden über Ancestors und so, also... Ja, es gibt ja immer wieder in der spirituellen Welt irgendwas, was gerade modern ist, was gerade hip ist, und dann reden wir darüber. Und da bin ich immer sehr, sehr hellhörig und frage mich, ist es jetzt gerade, weil es modern ist und weil es in aller Munde ist, oder ist es wirklich so, was, wie viel Substanz hat es? Und dann ist es so entstanden, so dass wir, also das, was für mich normal war, die Ahnen einzubeziehen in der Arbeit, doch immer präsenter und immer prominenter geworden ist. Und wir uns ja dann auch überlegt haben, was machen wir jetzt mit Gruppen zum Beispiel? Wie können wir diese Ahnenarbeit nicht nur im kleinen Kreis tun? Was hat es für ein Potenzial, auch wenn wir zum Beispiel in Gruppen arbeiten? War das eigentlich die Ursprungsfrage? Ich kann ja so gut einfach losreden und weiß dann am Anfang nicht
mehr. Es geht mir Gott sei Dank ja ganz anders.
Deswegen spreche ich so gern mit dir, weil du hast da immer maximales Verständnis dafür, wenn man total vom Thema abkommt. Aber
ich merke,
bin ich noch gar nicht.
Nee, genau. Bist du überhaupt nicht. Nein, die Frage war, wieso ist uns das so wichtig? Mhm.
Ja, genau.
Wieso ist das eins unserer Lieblingsthemen?
Ja, also ich kann da vielleicht nochmal versuchen, knapper drauf zu antworten, warum ist es so wichtig. Mhm. Was ich auf jeden Fall erkannt habe mit meiner eigenen Geschichte, schon sehr früh, bevor ich überhaupt angefangen habe, auch als Therapeutin zu arbeiten oder auch als Coach zu arbeiten, in meiner eigenen Geschichte habe ich das erkannt, dass es diese Muster gibt an Themen, die sich sehr, sehr schwer anfühlen, die uns doch aber, wenn wir uns näher damit beschäftigen, relativ schnell zeigen, sie sind nicht nur unsere alleinigen Themen, sondern es ist etwas, das sich im Familiensystem an verschiedensten Stellen bereits gezeigt hat und auch zeigt, auch bei den Folgegenerationen zeigt. Mhm. Und Was mir auch aufgefallen ist in der Arbeit mit den Menschen, war, dass egal wie sehr wir uns von der Thematik als solches distanzieren und sagen, ja, das ist ja nicht mein Erbe oder das ist ja nicht meine Geschichte, gibt es aber einen Anteil in uns oder verschiedene Anteile in uns, entweder im körperlichen oder auch emotionalen, die Energie von dem Thema trotzdem tragen, in sich tragen und nicht entladen und gesehen wurden und dass es deshalb trotzdem in uns wirkt, obwohl wir nicht beteiligt waren aktiv. Ja? Also so diese Aussage von, jede Energie, die nicht entladen wird, verschwindet nicht, sie sucht sich nur einen anderen Körper. So. Klingt sehr banal, ist aber ein echtes Paket, ist ein Riesenpaket. Und deshalb finde ich die so unglaublich wichtig und ich habe es auch festgestellt, dass sie so wirksam ist. Ja, das ist das, was mich daran fasziniert. Mhm. Ja, genau. Was ist denn für dich noch außerdem?
Ja, also für mich ist es in erster Linie, dass ich bin ja fast schon besessen davon, könnte man sagen, Dinge zu vereinfachen. Ich mag es nicht, wenn Sachen langwierig sind, schon gar nicht, wenn ich das Gefühl habe, das muss doch irgendwie einfacher gehen. Und nachdem ich schon im sehr jungen Erwachsenenalter in Therapie gegangen bin, in so eine klassische tiefenpsychologische Psychotherapie und da Jahre verbracht habe, zwar schon auch mit einer Verbesserung, ganz klar, aber es ging bis zu einem bestimmten Punkt und keinen Millimeter weiter. Und damit konnte ich aber erstmal leben und dann habe ich es liegen lassen, bis ich Mutter wurde. Und dann ist genau passiert, was du gerade gesagt hast. Meine Symptome wurden bei meinem Kind sichtbar, bei unserem Kind sichtbar, obwohl ich nie darüber gesprochen habe. Die war noch klein, als das anfing, die wusste das nicht. Es war bei mir nicht mehr akut. So, es wurde einfach bei ihr sichtbar, mit bis in Fitzelchen Details, 1:1, wie bei mir. Das habe ich dann mal geäußert einer Kollegin gegenüber und die sagte, da darfst du dir dein inneres Kind angucken. Ich glaube, das waren ihre Worte. Mach mal eine Aufstellung. Und so kam ich, wie es dann immer so ist, und dann kommt eins zum anderen, so kam ich irgendwie zum Thema, das hieß nicht Ahnenarbeit, sondern transgenerationales Trauma. Meint im Grunde das Gleiche, ja, ist übergeben aus der Ahnenlinie. Heute nennen wir es Ahnenarbeit. Das ist dann vielleicht so der fancy, trendy Begriff dafür. Oder ist ja wieder trendy, weil es ist ja eigentlich was Jahrtausende Altes. Genau. Und dann bin ich dazu gekommen, habe alles von Franz Ruppert gesuchtet, was der so rausgegeben hat. Das ist eine Koryphäe auf dem Gebiet. Und habe dann halt angefangen, das auszutesten. Und siehe da, ich bin vorangekommen, schnell vorangekommen, wo ich vorher ewig auf der Stelle getreten bin. Und damit war ich überzeugt. Ja. Mhm. Und seitdem ist es eben sehr, sehr großer Bestandteil meiner Arbeit. Im Grunde arbeite ich nur so. Und witzigerweise, als ich dann anfing mit der medialen Arbeit, hat mir die geistige Welt genau das auch nochmal aufgezeigt, dass es darum geht und dass ich diesen medialen und sensitiven Teil auch dafür nutzen darf, mhm, um das eben größer zu machen als nur so einzelne Readings. Genau, also die Wirksamkeit, finde ich, ist einfach ein Argument, das eigentlich auch keine weiteren Argumente benötigt. Und ich finde es auch deswegen, also auch so wie wir es anbieten, da können wir ja gleich noch was zu erzählen, einfach so irre weitreichend, weil es in so kurzer Zeit so viel hochholen kann, wo du über deinen Verstand einfach nicht drankommst. Mhm. Ja, das ist jetzt nochmal das spezielle Herangehen, wie wir das nutzen, ne? Dass man eben nicht nur darüber redet, ja, wie war das denn bei den Generationen vorher, weil teilweise wissen wir das nicht, sondern da eben auch nochmal einen zusätzlichen Zugang zu wählen ist. wow.
Ja, das empfinde ich auch so. Also ich bin ja auch auf eine ähnliche Art und Weise darauf gekommen, indem ich nach meiner persönlichen Lebenskrise ja auch in die biografische Aufarbeitung meiner ganzen Geschichte gegangen bin, so mehr oder weniger durch Zufall. Ne? Also ich wusste zum Beispiel schon, dass meine Großmutter auch Kinder verloren hatte. Ich wusste von einem Kind, das nach der Geburt gestorben war. Und ich wusste auch von einer Tante, die mit 5 Jahren gestorben war. Weil mein Vater, der konnte ja einfach nie darüber sprechen. Der hat da war sehr verschlossen reagiert, wenn man ihn darauf angesprochen hat, auf den Tod seiner Schwester angesprochen hat. Was ich aber zum Beispiel erst dann nach dem Tod von meinem Sohn herausgefunden habe, war, dass meine Großmutter ebenfalls schwanger war, als ihr Kind gestorben ist. Genau wie ich. Also dass es wirklich ganz identisch war. Und dass mein jüngster Onkel 3 Wochen nach dem Tod des Mädchens auf die Welt gekommen ist. Und bei uns waren es 7 Wochen. Also es ist, das war schon wie so ein irrer Zufall, der kein Zufall ist. Ja? So, wie kann das sein in einer und derselben Familie? Und auch auf anderen Familienlinien kam dann raus, dass es auch Kinder gestorben waren, über die nicht gesprochen wurde. Es waren dann so Sachen wie, ja, die hat ja auch noch einen Sohn gehabt. Und dann so, wie, die hatte auch einen Sohn. Also da wurde einfach geschwiegen über dieses Thema. Und auch das Schweigen war ein Riesenthema. Diese Symptomatik zum Beispiel beim Schweigen war, die sich gezeigt hat durch wiederkehrende Kehlkopfentzündungen bei mir. Also dass ich immer wieder meine Stimme verloren habe und wusste auch, meiner Mutter passierte das auch immer. Immer wenn irgendwas überfordernd war, verlor sie ihre Stimme. Also jetzt könnte man sagen, ja, es ist eine Disposition, die rein physisch zu beschreiben ist. Ja, aber warum ging das meinen Geschwistern nicht so? Mhm. Also das ist zu trivial zu sagen, ja, es ist einfach Genetik. Ja, natürlich ist es das ein Stück weit, aber die Genetik auch, aber die Genetik wird ja beeinflusst durch die Erfahrungen und die Erinnerung, die in diesen Zellen gespeichert ist, die sogenannten Zellinformationen. Da können ja sogar die Wissenschaftler nicht abstreiten, dass das so ist, ja, so. Und so bin ich Stückchen für Stückchen darauf gekommen, dass diese sogenannte transgenerationale Last oder das transgenerationale Trauma, wie wir es nennen, eben nicht im Alleingang, nur hier mit ich hier in der Gegenwart alleine, das sozusagen ganz privat auf der Couch oder auf dem Therapiestuhl eines Therapeuten für mich alleine klären kann. Dass es nicht funktioniert. Und das hat sich auch bei den Klienten dann letztendlich gezeigt. Mhm. Also ich mal als Beispiel, Familiensysteme, in denen Väter abwesend sind, angefangen durch Krieg, und dann später durch Krankheit, Sucht oder Überforderung oder frühes Versterben, dass es sich wie durchziehen kann, dass zum Beispiel eben in dieser Linie immer die männlichen Oberhäupter abwesend sind. Was das dann für das Familiensystem bedeutet an Stabilität bzw. fehlender Stabilität. Oder eine wiederkehrende Armut über viele Generationen oder bestimmte Erkrankungen, mit denen Menschen innerhalb von Familiensystemen immer wieder geboren werden oder sie entwickeln im Laufe ihres Lebens.
Bis hin zu dem konkreten Alter, in dem die Krankheiten wieder auftauchen.
Genau, ganz
nicht
genau.
Nur haben Großmutter, Mutter und Tochter alle die gleiche Krankheit, sondern sie haben sie alle mit 13,5 bekommen,
ja,
zum Beispiel.
So, genau.
Also und das ist übrigens wissenschaftlich untersucht, diese Korrelation vom Alter auch. Ne?
Also es war immer wieder, ist dieses Thema präsentiert worden. Und ich habe ja in meiner 1-zu-1-Arbeit dann auch Prozesse entwickelt, wo ich dann, also man muss eins dazu sagen, es ist nicht so, dass du ein Reading machst zum Beispiel, und in diesem Reading bekommst du die Information, das ist ein Thema aus der Mutterlinie und das steckt dahinter. Sondern möglicherweise bekommst du die, aber das ist erstmal nur die Grundinformation, die da ist. Und es braucht dann aber noch viele Einzelschritte teilweise dazwischen, wenn du in der 1:1 Arbeit bist, um dann dahin zu kommen. Und dann kannst du natürlich auch das Thema ins Ahnenfeld stellen, dich mit medial verbinden, sensitiv verbinden mit dem Feld, medial verbinden und die Dinge präsentieren, auch in einer 1:1 Arbeit. Mhm. Und das mache ich auch. Und es ist auch wirksam. Mhm. Und doch haben wir aber dann irgendwie festgestellt, so dieses das in ein Feld stellen mit ganz vielen Personen, dass das nochmal eine andere Qualität hat. Mhm. So vielleicht nochmal, um so die Überleitung zu bekommen, wie wenden wir das an? Ja, ja. So wie sieht es denn praktisch eigentlich aus und was passieren da für Prozesse? Und vielleicht magst du ja mal so diesen Unterschied für dich herausarbeiten, weil wir haben das ja auch in den letzten anderthalb Jahren oder einem Jahr entwickelt, so wie wir das jetzt heute machen. Das ist ja auch nicht in der Theorie entstanden und dann haben wir gedacht, oh, das ist eine super Idee, das machen wir jetzt genauso, sondern wir haben uns ja da auch reingearbeitet und ein bisschen hat die geistige Welt auch mitgeholfen, wie wir das denn nun machen sollen. Ja, so. Und vielleicht können wir das immer teilen, das ist, glaube ich, so der interessante Aspekt, der dann auch noch, der vielleicht die Zuhörer interessiert.
Ja, also ganz klassisch, beziehungsweise wo fange ich an, mal andersrum gefragt.
Vielleicht mit der Dynamik des Stellens, ja. So, und was das Ahnenfeld ergänzend damit zu tun hat, das würde ich, glaube ich, ganz gut finden.
Zunächst einmal ist ja, können wir ja sagen, dass das, was in so einer klassischen Familienaufstellung geschieht, auch schon sehr verwandt ist mit Medialität und Sensitivität. Man nennt es Übertragungswahrnehmung. Und in dem Moment, das zeigt sich so, in dem Moment, wo du die Rolle übernimmst für einen gewissen Zeitraum der Aufstellung von einer anderen Person, bekommst du die Infos in deinem System mitsamt Emotionen und allem, was dazugehört und was von Bedeutung ist für diesen Moment und kannst es fühlen und weißt das und bist neben dir selbst eben für den Moment auch in Stellvertretung für eine andere Person. Ja, also woher kommen diese Infos? Das ist ja schon was eben aus dem Feld kommt. Und das ist schon sehr, sehr, sehr wirkungsvoll. Wer mich kennt, weiß, ich bin ja großer Fan von der Arbeit und nehme auch regelmäßig an Aufstellungen teil, weil es einfach, also ich sage jetzt magisch, es ist nicht wirklich magisch, im Sinne von mit Zauber, es ist alles erklärbar, aber es ist einfach Wahnsinn, was passieren kann. Und eben auch durch das Zusammensein. Ich mache auch Aufstellungsarbeit in Einzelsessions, das ist einfach von der Dynamik komplett anders, weil dir die menschliche Komponente und das Ausagieren fehlt. Und man kann in diesen Gruppenaufstellungen eben sehr tief gehen, auch weil das Feld es mitträgt, man sich da in diesem Feld einfach sicher fühlt, unbewusst schon, und deswegen auch andere Prozesse sichtbar werden können. Das ist das eine. Das andere ist, wie du gerade selber schon auch angedeutet hast, wenn wir eine Sache erkannt haben, also das eine ist zu erkennen, um was geht's. Das andere ist, da vielleicht Emotionen auch nochmal durchzufühlen und dadurch in eine Heilung zu kommen. Und das nächste ist, das in einem Kontext zu tun. Ja, ich sage immer so diesen platten Satz, Trauma geschieht in Beziehung, Trauma geht in Beziehung. Aber es ist einfach so. Ja, wir dürfen eben dann auch wieder in ein Feld gehen, um final Heilung zu erfahren, um neue Erfahrungen zu machen, um die Erfahrung zu machen, dass wir auch in diesem Zustand, der vielleicht noch nicht ganz geheilt ist, geliebt und gehalten werden. Und das ist halt in so einer klassischen Aufstellung schon der Fall. Ja, da sind dann andere Menschen dabei. Ich kann mich tatsächlich anlehnen. Ich werde gehalten. Mir werden meine Tränen getrocknet. Ich erfahre Anerkennung. Ich erfahre Verständnis. Ich kann Dinge aussprechen, die längst hätten ausgesprochen werden wollen und so weiter. So, das ist das eine. Und dann haben wir ja in Gesprächen eben immer wieder auch geschaut, was fehlt da vielleicht noch, welche Infos kriegen wir da noch dazu, die sich irgendwie in so einer regulären Aufstellung noch nicht zeigen. Und dann haben wir halt uns da einfach auch gedacht, wir probieren das mal. Was eigentlich passiert, wenn man sich jetzt zusätzlich zu dieser Aufstellungsdynamik noch ganz konkret einfühlt und sich ganz konkret und bewusst nochmal zusätzlich mediale Infos holt. Und das ist fast schon, und ich habe viele Worte, aber es ist fast schon ohne Worte. Ja. Oder wie würdest du das
beschreiben? Ja, absolut. Also es ist schwer zu beschreiben. Mhm. Wir haben diese Dynamik in der Aufstellung mit den Informationen, die bei den Stellvertretern ankommen, die von sich per se erstmal nicht unbedingt überzeugt davon sind, dass sie medial sind, ja, dass sie überhaupt Informationen bekommen können. Und dann haben wir diesen Kontext von Gruppenarbeit. Und da gibt es ja so viele Aussagen. Du hast diese schöne Aussage über das Trauma gesprochen. Und da gibt es auch noch ein Zitat von Dr. Peter Levine, der ja Traumatherapeut ist, der gesagt hat, echte Heilung geschieht in Gruppen. Mhm. Ja, also ich liebe auch diese Aussage. Mhm. Und ich hatte auch die Tage ja etwas geschrieben über, dass niemand alleine heilt, so genauso wie niemand eben alleine verletzt wird. Mhm. Und das zeigt sich in diesem Setting einfach ganz, ganz transformativ innerhalb von einem Tag können da Prozesse geschehen, für die wir vielleicht möglicherweise alleine Jahre brauchen würden oder vielleicht nie hinkommen. Und was wir auch gemerkt haben, war, und so ist ja eigentlich auch unsere Co-Kreation entstanden, dass du, wenn du zum Beispiel eben dieses Feld dirigierst, orchestrierst, das heißt, dieses sensitive Feld zu spüren und da die Dynamik zu bewachen, sage ich es immer, hüten. Mhm. Das ist ja wie ein Hüten, das ist deine Rolle gewesen, jetzt in unserer letzten Ausstellung zum Beispiel, zu sagen, du hast die Verantwortung für dieses Feld, für diese Menschen, für die Wesen, auch die Individuen, die individuellen Wesen, die sich zeigen. Und einer klingt sich noch, also in dem Fall war ich das, medial ein in dieses Feld und spürt, okay, wer ist denn da noch? Also da reden wir dann über die Ahnen, die sogenannten Ahnen. Wer möchte in dieses Feld noch mit hinein, ohne Körper? Ja, so, wir machen ja gar keinen Unterschied. So Personen mit oder ohne Körper, die Informationen haben, die Heilungsaspekte mit hineinbringen in dieses Feld und diesen Raum dann auch zu halten, weil was nicht unbedingt geschieht, ist, dass das gestellt wird und dann macht es plopp, 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 plopp und die Informationen fallen einfach in den Raum, sondern das ist so wie, die entwickeln sich und die brauchen manchmal auch einfach wie ein Vakuum, einen leeren Raum, in dem sie sich hinein entwickeln dürfen. Ja, ja, genau. Und diesen Raum zu halten, das ist sozusagen dieses Hüten des Feldes, des geistigen Feldes, der spirituellen Welt und des sensitiven Feldes, des Raumes, die menschliche Energie. Und das ist wie so ein Tanz, ja, der dann da stattfindet. Und das ist wirklich ohne Worte. Mhm. Das kann man sehr schwer beschreiben und ich glaube, also wenn ihr das schon mal erlebt habt, dann gerne auch mal kommentieren, wie ihr das wahrgenommen habt. Teilweise ist die Luft wie so, kannst du schneiden und also es ist faszinierend. Mhm. Und was das dann auch, was auch absolut faszinierend ist an dem Ganzen, egal ob ich der Fallgeber bin, Fallgeberin oder Stellvertreter, Stellvertreterin, dass es was mit mir zu tun hat und mit mir macht. Egal, welche Rolle ich habe oder wir beide auch, also wie viel wir auch alle Anteil daran haben. Das heißt auch, das Kollektiv dann da auch noch mitarbeitet. Also wir haben ganz viele verschiedene Protagonisten, die in so einer Ahnenaufstellung mitwirken. Mhm. Das muss man einfach mal erlebt haben.
Ja, das muss man
wirklich erlebt haben.
Ja. Ja, und also vielleicht auch nochmal, um diesen Aspekt zu betonen, du hast es gerade schon mal gesagt, ich habe es auch angedeutet, dass es eben auch ein Gruppenprozess ist. Ich höre das immer wieder, so dieses, ja, ich mache solche Sachen mit mir aus. ich kann es total nachvollziehen, was dahinter steckt. Und gleichzeitig denke ich, das geht halt bis zu einem gewissen Punkt. Und dann darfst du einfach doch in dieses Miteinander gehen. Und ich glaube, das ist etwas, wo es uns ja auch vielleicht jetzt Zeitqualität technisch ohnehin wieder mehr hinzieht, aber was perspektivisch einfach wieder viel, viel mehr Raum haben darf, das Miteinander. Und das sich aufeinander einlassen. Und ich glaube, das ist ja ein wichtiger Aspekt von so einer Aussage. Ja? Warum machst du das lieber mit dir selbst aus? Weil du dich ansonsten einlassen musst, weil du dich zeigen musst, weil du dich verletzlich machst vor anderen, weil du riskierst, dass es emotionaler wird, weil in der Gruppe kommen oft nicht nur in Aufstellungsarbeit, ne, auch in Retreats und so weiter, ist einfach die Emotionalität in Gruppen höher, weil sich das gegenseitig bedingt. Und ich verstehe, dass Menschen davor zurückschrecken. Und gleichzeitig glaube ich, das ist, wonach wir so eine Sehnsucht haben, wonach es uns dürstet. Ja, und was einfach super heilsam ist.
Ja, ich glaube auch wirklich, das mit der Zeitqualität, was du gerade gesagt hast, das ist ja das, was wir auch gerade erleben in der Welt, dass wir aufgefordert werden, uns zu erlauben, dass wir uns anderen wieder zumuten. Mhm. Ja, dass wir nicht das im stillen Kämmerlein alleine lösen müssen. Dass es schon Sachen gibt, die wir vielleicht alleine reflektieren können. Ja, da ist auch nichts dagegen zu sagen. Doch die energetische Entladung der Themen geschieht vor allen Dingen dann, wenn sie eben sichtbar wird.
Ja, ich habe eine Bestätigung nach der anderen im Moment.
Du zuckst auch die ganze Zeit. Ja, weil es darum geht, es sichtbar zu machen. Und uns gegen die Kräfte, die diese Sichtbarkeit verhindern wollen, zu stellen. In Solidarität, in Gruppen, im Schulterschluss. Und du hast das gesagt vorhin so schön mit dem sich gegenseitig die Tränen trocknen, sich gegenseitig halten und dieses in Beziehung heilen, in Beziehung verletzt werden und in Beziehung heilen. Mhm. Und das ist so wichtig. Und ich glaube, dass wir mit dieser Art von Arbeit, wie wir sie anbieten und wie wir sie auch unterrichten, wirklich einen Teil dazu beitragen können.
Auf jeden Fall.
Ja, dass wir diese 1:1 Arbeit ist wichtig, wertvoll und ich liebe sie. Mhm. Und gleichzeitig spüre ich auch immer wieder, wie wichtig diese Gruppenarbeit ist. Und ich liebe sie und wir brauchen jetzt unbedingt einen neuen Termin dafür. Ja. Weil das ist der andere Aspekt. Ne? Wir haben es ist auch aufwendiger, natürlich. Du musst ganz viele Menschen zusammenbringen unter einen Hut. Mhm. Du musst in diesen Raum. Es kostet uns auch im Vergleich zu 1:1 Arbeit auch Energie, ja, die wir anders einsetzen. Ja, der energetische Einsatz ist auch anders. Warum? Also gar nicht mal mit dem, ich für meinen Teil, es hat gar nicht mal mit dem zu tun, was ich an so einem Tag reingebe, sondern es hat mit dem zu tun, was ich bekomme an Energie und an energetischer Veränderung, die ich mein System wieder verarbeiten muss. Mhm. Das heißt, es gibt kaum eine Arbeit, von der ich genauso profitiere, als die, die dann, sag ich mal, das Feld mithält. Ja? Also das ist das eigentlich, warum es für mich sich als nach mehr anfühlt, als die 1:1 Arbeit. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ja.
Ja,
also arbeitet voll nach.
Es arbeitet total nach, ja. Es ist halt auch einfach super emotional. Ich meine, ne, als Hüterin des Raumes ist man, da bin ich dann auch überwiegend Kanal, aber ich bin ja auch trotzdem gleichzeitig als Mensch da. Ja, und es arbeitet nach. Ich würde es aber dennoch als Gewinn, also ja, es bringt Energie, in Gang. Und auch wenn man teilweise richtig viel weint, nicht als Hüterin des Raumes, aber als Teilnehmer vielleicht, mal mehr, mal weniger, das tut so gut. Weil es dein System reinigt, weil es wieder Dynamik in festgesteckte Prozesse bringt und all das.
Ja, also die Energie, die man bekommt, die ist auf jeden Fall ein Benefit. Mhm. Also ich würde dieses Aber an der Stelle gar nicht einsetzen und sagen, ja, es kostet viel Energie, aber, sondern es kostet viel Energie und es gibt viel Energie, weil es ja was in Bewegung bringt in allen Beteiligten. Mhm. Und meistens ist es sogar so, dass dann da Leute sitzen, das ist wie so eine unsichtbare energetische Absprache, die thematisch in das Feld involviert sind, die irgendetwas mit dem Thema dessen, was auf den dann auch aufs Tablett kommt an dem Tag, zu tun haben. Das ist so dieses Resonanzprinzip auch. Auch wenn man das vorher nicht weiß und dann viele sich gar nicht kennen und trotzdem so sitzen dann Menschen im Raum, die alle damit zu tun haben. Ja. Und es ist einfach faszinierend.
Ja.
So. Ja, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Freude, Interesse und an dem Thema vermitteln und in der Hoffnung auch, dass es euch inspiriert hat, euch mit diesem Ahnenthema nochmal auseinanderzusetzen oder auch biografisch zu gucken, welche Muster habt ihr, die ihr erkennt, und schreibt uns gerne auch einfach eure Erfahrungen, auch gerne per E-Mail, falls ihr nicht öffentlich kommentieren mögt, weil es sehr persönlich ist. Aber wir sind sehr, sehr offen für diesen Dialog und würden uns einfach freuen über einen offenen Austausch.
Und vielleicht ist es ja schon auch eine erste Möglichkeit, sich doch damit auch zu zeigen, ins Kommentarfeld bei YouTube zu schreiben zum Beispiel. Ja.
Das stimmt, ja. Das könnte ein erster Schritt sein.
Aber bevor ihr es nicht macht, dann schickt uns eine Mail.
Genau, ja. dann lieber privat per E-Mail. Genau. Und wir werden auf jeden Fall jetzt mal nach dem nächsten Termin gucken, wann wir das wieder machen, weil wir haben es erst dieses Jahr einmal gemacht.
Ja.
Und wir haben eine relativ gut gefüllte Interessentenliste für dieses Thema. Und falls ihr Lust habt, auch euch in diese Richtung weiterzubilden, dann wäre das vielleicht auch ein guter Ansatzpunkt, mit uns in Kontakt zu treten, weil im Expertenteil unseres medialen Coaching-Programms ist die Ahnenarbeit ein ganz, ganz relevanter Punkt, den wir unterrichten, der sich überhaupt nicht wegdenken lässt. Also Mind Meets Spirit, mediales Coaching ohne Arbeit ohne Ahnenarbeit ist gar nicht denkbar. Ja, lässt sich gar nicht voneinander trennen.
So. Übrigens, ja, da vielleicht final noch, das hat sich ja auch in unserer gestrigen Gruppe wieder so gezeigt, dass selbst eben in diesen Programmgruppen schon so viel Heilungsarbeit geschieht, fast schon wie nebenbei, ja? Weil man anfängt, sich einander zu zeigen und sich dann traut, Dinge zu teilen und so. Das hat mich gestern wieder so berührt. Also ja, großer Punkt für Gruppenarbeit jedweder Couleur.
Sehr schön. Dann vielen Dank fürs Zuhören und hier dabei sein.
Und fürs Kommentieren.
Ja, ich hoffe einfach, wir hoffen, dass ihr Freude dabei hattet und schaltet gerne wieder ein. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.